Ja, vielen Dank für diese musikalische Hinleitung zum Thema, für dieses Einstimmen. Vielen Dank auch für die Einladung noch einmal hierher in die Gemeinde im Sterntaler Weg. Bin gerne wiedergekommen und ich muss sagen, man kann hier gut landen. Ich fühle mich hier wohl, bin freundlich empfangen worden. Euer Pastor ganz besonders, also fühle mich hier gut aufgehoben. Ja, ja, ich habe hier zu dem Thema, das jetzt vor uns liegt, schon angedeutet. Es ist ein relevantes Thema, ist auch für mich relevant. Und man möchte auch nicht so in allgemeinen Plätzen verweilen und vielleicht auch ein bisschen Stroh dreschen und Phrasen liefern. Ich versuche, das Ganze auch mit Herz zu füllen, mit persönlicher Betroffenheit. Und so halte ich meine Vorträge. Ich lasse immer ein bisschen Rand auch für Spontaneität. Also kann gut sein, dass mir das eine oder andere noch in den Sinn kommt, was ich spontan und ungeplant hier hinzufüge. Ganz Menschsein in einer zerbrochenen Welt. Zunächst einmal, wir leben. Also wir leben mittendrin in dieser Welt, in unserem Leben. Da, wo wir gerade sind, da stecken wir drin und von da aus schauen wir nach draußen über den Rand unserer Beziehung, Familie und so weiter und wir stecken mittendrin in diesem Leben, das uns mittlerweile als viel zu kompliziert erscheint. Das Leben ist so vollgepackt, so fragmentiert, so vielschichtig, da wirkt so viel an Information, an Wirkung von außen auf uns ein, an Inanspruchnahme von dem, wie wir denken sollen, was wir denken dürfen. Wir leben ja nicht mehr nur in einem Informationszeitalter. Mir scheint es fast so, dass da ein Zwang vorliegt zur Information. Man fühlt sich nicht mehr im Platz recht platziert, wenn man nicht mithält, sich ausgiebig und gründlich zu informieren. Also, die Welt ist zu schnelllebig geworden. In vielen erfahren wir und erleben wir die Welt als friedlos. Und dazu kommt, dass eine ganz große Flut, besonders dann auch über die sozialen Medien, in unser kleines Leben hineindringt. Flut von Meinungen und von Ideen. Manches kommt in der Verkleidung einer Ideologie und möchte sich in unser Leben hineindrängen. So. Obwohl nicht alles schlecht ist in dieser Welt und in dem, was wir erleben, sind doch die meisten Nachrichten, die wir dann mitbekommen, irgendwie nicht gut. Positiv, nicht positiv, negativ. Es verfolgt uns. Es verfolgt uns sogar bis ins Private. Also nicht nur, wenn wir in der Öffentlichkeit sind oder auf dem Arbeitsplatz, bis ins Private, bis ins Persönliche. Wenn sich all das hineindrängt an Meinungen, an schnell wechselnden Trends und Ideen und politisch dramatischen Ereignissen, das kommt alles reingerollt, verfolgt uns bis ins Private. Dazu kommt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir vielleicht zu viele oberflächliche Kontakte noch haben. Ja, das kommt auch noch dazu. Wir sind zu oft auf Abruf. Manchen geht das so weit nach, dass sie kaum noch ruhigen Schlaf finden heutzutage. Die sind so überbeansprucht, so beschäftigt. Das geht vielen von uns so nach, dass sie gar nicht mehr die Ruhe in der Nacht finden. Manche schlafen nicht mehr gut und greifen zu Mitteln, die ihnen helfen sollen, die Nachtruhe und den nötigen Schlaf zu finden. Und selbst der Urlaub, wo man meint, ach, da endlich kannst du verschnaufen, kommst zu dir selbst, nimmst dir vor, vielleicht auf einem Abenteuerurlaub oder was immer dir gefällt, mehr zu dir selbst zu finden. Oder dann auch in der Zweisamkeit oder in der Familie wieder mehr zusammenzufinden und sich auf das Wesentliche des Lebens zu konzentrieren oder darin zurückzukommen. Manche sagen es tatsächlich, ist keine Floskel, so habe ich es gehört, manche sagen es, es wird mir zu viel. Das wird mir alles zu viel, das geht mir alles zu schnell. Und man wünscht dem zu entkommen und möchte einfach nur noch Ruhe und Frieden haben. Einfach nur noch Ruhe und Frieden haben. Vielleicht so, wie der Psalmist vor 3000 Jahren etwa gesagt hat, Psalm 55, ach, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Mal raus aus dem Ganzen. Entkommen, Ruhe finden. Ganz Menschsein in einer zerbrochenen Welt. Also, ich möchte den Vortrag in zwei zusammenhängenden Teilen liefern heute Nachmittag. Zwei Teile. Teil 1, Teil 2. Und um der besseren Merkbarkeit willen, habe ich jeweils den einen und den anderen Teil mit einem Bild überlegt, also einem inneren Bild, eine Vorstellung. Im ersten Teil soll es um einen Kompass gehen. Können wir uns das vorstellen, ein Kompass, der die Richtung weist? Im zweiten Teil geht es um eine Landkarte, wo wir dann so schraffieren, der Bereich, wo wir uns befinden und wo wir vielleicht uns herausbewegen wollen. So einfach. Also Teil 1, Kompass, Kompassnadel. Teil 2, die Landkarte. Kann man sich auch nach 4 Wochen noch merken. Ich weiß, um die Macht der Bilder, da hängen wir das jetzt so dran auf. Kompass, Kompassnadel. Die Kompassnadel soll uns mit Sicherheit in diese Richtung weisen, den Blick und auch das Leben in die Richtung weisen, die jetzt helfen kann, dass wir nicht in diesem Gewusel stecken bleiben, in dieser fragmentierten Welt, wo vieles so vielschichtig, zerbrochen, komplex und nicht nur komplex, sondern kompliziert geworden ist. In welche Richtung denken, in welche Richtung blicken, in welche Richtung gehen? Ja? Innerer Kompass. Das ist das Erste. Das Zweite, die Landkarte, wo wir uns befinden und wo heraus wir uns bewegen wollen. Und ich sage es vorab, damit ich uns den Überblick liefere. Die Kompassnadel soll uns ausrichten, das ganze Leben, das Denken und Leben und Erleben ausrichten in Richtung Einfachheit. Einfachheit, das halten wir schon mal fest. Teil 1 wird zu tun haben mit Einfachheit. Okay, Teil 2, die Landkarte, schraffierte Fläche. Wir bewegen uns heraus aus einem Bereich der Oberflächlichkeit. So einfach machen wir es uns zunächst. Kompassnadel Richtung Einfachheit, heraus aus der Oberflächlichkeit. So könnte man das Thema, so wie ich es uns heute präsentiere, auch aufteilen. Zum ersten Teil. Einfachheit. Sich neu orientieren an der Einfachheit. Ich kenne Pastor Steve Thompson aus den USA. Vor 13 Jahren haben wir, meine liebe Frau Bettina und ich, haben Pastor Thompson kennengelernt. Auf einer der kleinen Inseln auf dem hawaiianischen Archipel. Eine der kleinsten Inseln, nämlich Kauai. Schon mal von Kauai gehört, diese kleine Insel, Garden Island auch genannt. Warum dahin? Weil unser Sohn hat zu der Zeit damals sein Gemeindepraktikum in der Gemeinde gemacht auf dieser kleinen Insel. Und wir waren gerade in einem Umbruch zwischen Pastoraldienst und missionarischem Dienst. Und in der Zeit, zwischen den Zeiten, haben wir gedacht, wäre ja nicht verkehrt, mal so eine Auszeit zu haben. Die Versorgung klappte wunderbar, auf wunderbare Weise, kann ich jetzt an der Stelle nicht drauf eingehen, weil wer kann sich sowas schon leisten, ja. Und so waren wir dann eben auf Kauai gelandet und dort lernten wir Pastor Steve Thompson kennen. Überdies der Pastor der Gemeinde, zu der auch Bethany Hamilton gehörte oder gehört, wer den Film Soul Surfer kennt, also dieses junge Mädchen, das mit nur einem Arm uns im Surfen dann noch Rekorde gebrochen hat. Ja. Ja, der Film war damals gerade in der Premiere, als wir auf der Insel waren. Es waren gute Zeiten. Also, wir kommen und besuchen Pastor Steve Thompson. Wir gehen zu seinem Haus, schönes Haus, so flach gebaut. Auf der Insel darf man nicht zu hoch bauen, nicht höher als eine Palme. Das sind hervorragende Regeln, die sie sich da auch gestellt und durchgesetzt haben. Also Pastor Steve Thompson, unsere erste Begegnung, nee, nicht die erste, die zweite Begegnung, wir sehen ihn in seiner Garage. Dort saß er vor seinem Schreibtisch, Laptop aufgeklappt, Bücher, Aktenordner, Kartons, Bibel natürlich, Bibellen, sein Pickup, Werkzeug. Und er machte so einen entspannten und gelösten und freundlichen, offenen Eindruck, wohltuend. Sehr willkommen war er, sehr, sehr wohltuend. Später haben wir gehört, er hätte auch im Haus sein Büro haben können und besetzen können, hat er aber unserem Sohn überlassen, der dort gerade in seiner Gemeinde sein Praktikum gemacht hat. Ein sehr demütiger und sehr beeindruckender Mann. Einfach in seinem Auftreten, stark in seiner Wirkung. Seine Predigten entbehrten niemals einer gewissen Tiefe. Er hatte immer was zu sagen, aber das hat auch gegriffen. Ein Mann, von dem man sagen kann, das, was man sieht, steckt doch drin. Also, das, ich weiß, dass das Wort Authentizität ist überbeansprucht, leider abgegriffen, aber das würde passen. Authentisch, wahrhaftig, klar, erfrischend. Also so ein Menschen, von dem, ich habe es gelesen, bei Tolstoi, Leo Tolstoi hätte gesagt, ich würde alles geben für ein Leben, das so einfach und klar ist. Wie auch immer er das gemeint hat, aber ein einfaches Leben hat schon was. Es wirkt anziehend. Da passiert was. Das hat eine Anmut, eine Anmutung, etwas Inspirierendes auch. Und so war Pastor Steve. Oder wie ein altes Lied aus der Quaker-Gemeinschaft in den USA heißt, ist ein bekanntes Lied über die USA hinaus, weil es so einfach ist. Ich sage es erst in Englisch, ist nur ein Vers und dann in Deutsch. It's a gift to be simple. It's a gift to be free. It's a gift to come down to that place we ought to be. Es ist ein Geschenk, einfach zu sein. Es ist ein Geschenk, eine Gabe, frei zu sein. Und es ist ein Geschenk und eine Gnade, herunterzukommen an dem Platz, wo wir hingehören. Einfachheit. Sich selbst sein, ohne etwas Besonderes vorgeben zu müssen oder überhaupt etwas vorgeben zu müssen. Das scheint mir verheißungsvoll zu sein, dass da ein bisschen Seelenruhe auch verortet ist. Also, einfach wird ja manchmal im gewöhnlichen Sprachgebrauch eher als mit naiv und simpel oder gar eingeschränkt in Verbindung gebracht. Ist das nicht so? Also einfach gestrickt. Weit gefehlt. Also wenn das unsere Vorstellung ist, ist extrem einseitig. Schaut mal nach Wikipedia oder jedes Lexikon. Einfach, Einfachheit ist eine Qualität. Es ist ein Gütemerkmal. Eine Definition sagt, Einfachheit wird oft mit Schönheit, mit Reinheit, Klarheit in Verbindung gebracht. Einfache Dinge werden für gewöhnlich leichter verstanden als komplizierte Dinge. Einfachheit ist eine Qualität, ist etwas Schönes und Starkes. Ich glaube, dass Einfachheit gerade in unserer komplizierten, fragmentierten, vielschichtigen Welt etwas sehr Seltenes geworden ist. Einfachheit ist Gold wert. Also wie gesagt, Einfachheit nicht zu verwechseln mit Naivität, weil wir ja über die Welt sprechen, die so komplex ist. So. Naivität leugnet Komplexität. Also wir reden jetzt nicht von Naivität. Jetzt, das müssen wir jetzt die Kurve kriegen, ist nicht kompliziert. Ja. Einfachheit ist einfach die Übereinstimmung, das ist jetzt meine Definition, zwischen dem, was etwas innen ist und wie sich das zeigt. Also wie eine Person im Inneren ist und wie sie sich gibt. Also die Kongruenz zwischen dem, was drin steckt, und der Erscheinung. Also wenn wir drin ruhig eine komplexe Persönlichkeit haben, vielschichtig, viele Interessen, ja, und wir geben uns einfach, wir wagen es so zu sein, wie wir sind, dann ist das einfach. In dem Moment, wo wir etwas anderes vorgeben, wird es kompliziert. Können wir uns das so vorstellen? Eine Übereinstimmung zwischen dem, was drin ist und was draußen ist, bringt halbwegs Einfachheit. Also wir schaffen es nie immer so 100%, ne, authentisch zu sein. Aber diese Kongruenz, das ist schön. Wo wir das nicht sind, goodness. Wie kompliziert kann ich sein? Also weil ich gern viel denke und dann meine Frau kriegt dann manches ab, wenn ich dann irgendwie nicht, wenn ich nicht einfach bin. Ja, dann. Aber die Übereinstimmung zwischen dem, wie wir sind, das Risiko eingehen, das zu leben, was wir sind, und das nach außen zu bringen, das bringt Einfachheit. Und das bringt auch Einfluss. Und das bringt ein gesundes Leben mit sich. Also, Einfachheit ist eine Qualität. Selbst Thomas von Aquin, einer der großen Theologen im Mittelalter, 13. Jahrhundert, er hat gesagt, man kann es nachlesen, wenn man möchte und Interesse hat, Gott ist unendlich einfach. Gott ist unendlich einfach, natürlich. Gott ist so tief in seinen Gedanken, er ist so komplex in allem, was er tut und sich vornimmt und wie er sich geäußert hat in der Schöpfung. Unfassbar. Ungezählt sind seine Gedanken. Unerforschlich sind seine Wege. Und doch ist Gott einfach. Er hat keine doppelte Agenda. Er gibt nicht etwas anderes vor, als er ist. Gott ist Licht. Da, wo Gott ist, wo wir Gott als Gott erfahren, ist Klarheit. Ich finde das prima. Gott ist immer genau der, der er ist. Er ist immer genau das oder der, von dem er sagt, dass er sei. Er ändert sich nicht. Also wenn wir von Gott hören, dass er treu ist, dann bleibt er immer treu. Ich liebe das, dass wir einen Gott kennen dürfen, der sich selbst so gibt, wie er ist, auch wenn wir ihn in der Fülle nie ganz verstehen können. Aber das, was wir erkennen können, ist klar. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Wenn ich eins heute Nachmittag schaffen könnte, ist ja nicht allein meine Angelegenheit, Gott muss seins tun, aber wenn ich das erreichen könnte, dass jeder von uns oder jeder, der davon hört, was hier gesagt wird, Glauben fassen kann in die absolute Vertrauenswürdigkeit und Glaubenswürdigkeit Gottes. Da wäre schon viel gewonnen. Gott ist immer der, der er sei, dass er ist. Gott liebt uns und der wird sich nie ändern. Das als eine kleine Randnote. Das hat uns über 45 Jahre Dienst, Missionsdienst und Gemeindedienst frisch und lebendig und dankbar erhalten. Abzüglich der 5 Jahre etwa Studienzeit, also 40 Jahre Dienst. Gott ist treu. Er ist einfach. Auch wenn wir die ganze Tiefe seiner Person nie erfassen, nie ausloten. Aber in dem, was wir wahrnehmen, ist er einfach. Und der einfachste Ausdruck für ein ganzes Leben in einer zerbrochenen Welt scheint mir zunächst Jesus Christus zu sein. Gott ist ja in Jesus Christus zu uns gekommen. Und an ihm erkennen wir, wie Gott ist. Jesus hat ein ganzes Leben als ganzer Mensch gelebt in dieser kaputten, von Sünde zerfressenen, verdorbenen, verlogenen, zerbrechlichen, zerstörerischen Welt gelebt. Und das Leben Jesu war einfach. Einfach. Also Kompassnadel, Achtung, wir sind erster Teil. Kompassnadel richtet sich aus Richtung, das ist ein Vorbild. Jesus, so wie er gelebt hat, als Gott und Mensch. Diese Einfachheit, das ist anziehend. Das Leben Jesu war so tief und so einfach. Die Wahrheit, die Jesus redete, ist überraschend einfach und trifft immer wieder auf den Punkt. Wir erinnern uns, wenn Jesus redet von dem Sorget nichts, Goodness, sorget nichts, Leute, sorget nichts, sagt Jesus Christus. Und er hat ein Recht, das zu sagen, weil es die Wahrheit ist, sorget nicht. Ihr könnt ja durch ein Sorgen dem eigenen Leben, dem Leben an sich, von dem wir nicht einmal wissen, was es ist. Wir können biologisches Leben beschreiben, aber wir wissen nicht, wie das alles zustande kommt. Wir können dem Leben keine Elle hinzufügen oder es verlängern, selbst bei unseren größten Sorgen. Sorget nichts. Vertraut lieber den, der alles in der Hand hält. Oder schaut die Vögel des Himmels und die Lilien auf dem Feld. So einfach, diese Gleichnisse. Es sind nicht einfach nur nette Metaphern, die uns bei Laune halten oder die die Stimmung heben. Das ist so. Gott ist so. Er sorgt sich. So einfach ist das. Und wir merken, Gott kommt uns so nah in seiner Einfachheit, dass er unser kompliziertes Wesen in Frage stellt. Oder die Wahrheit vom Umkehren. Also das bin ich auch noch schuldig zu sagen, weil du vorhin gefragt hast, jetzt kommt es mir wieder. Ich wäre kein Christ, wäre ich nicht umgekehrt. Mein Leben wäre nicht nur auf ewig verloren gewesen. Ich wüsste gar nicht, was Leben ist oder wie man annähernd, vernünftig in diesem Leben geradeaus geht. Gott bringt ein Leben zurecht. Also die Wahrheit einer totalen Lebenswende. Totale Lebenswende heißt Kehrtwende, 180 Grad, nicht nur im Denken, nicht nur im Wünschen, nicht nur in den guten Momenten oder in den frommen Momenten in der Kirche, sondern totale Lebenswende, ein Gehen in eine andere Richtung. Und Jesus bringt das Beispiel vom verlorenen Sohn. Da war der Sohn, er hat eine klare Herkunft, verlässt den Vater, lässt sich das Erbe ausbezahlen, verprasst das Geld mit falschen Freunden, landet bei den Schweinen, kehrt um. Und der Vater nimmt ihn in den Arm und sagt, Welcome home, son. Endlich bist du da, wo du hingehörst. Ist das kompliziert oder einfach? Einfach. Die Wahrheiten, die Jesus lehrt, sind einfach. Der Glaube. Einfach oder kompliziert? Glaube ist keine Leistung. Also im Glauben kann man sich üben, aber nicht indem man selbst das Bild von Muskel trainieren ist. Ich finde es nicht so gut. Also man kann im Glauben wachsen, aber Glaube kann keine Leistung bringen. Ich habe entdeckt und wir wissen es, Glaube schafft keine Leistung. Er ringt nichts durch Einsatz von Kräfte, welcher Art auch immer, emotional, religiös oder wie auch immer. Der Glaube kann in der Weise Gott nichts abbringen. Glaube ist vielmehr wie das Öffnen der Fenster und das Licht kommt herein. Also Glaube muss nicht das Leben, das Licht in unser Leben hinein meditieren oder hinein hoffen oder emotional sich so herbeiwünschen. Glaube ist so etwas Starkes. Ich wünschte, wir könnten die nächste Runde dann über den Glauben sprechen. Wie schön der Glaube ist, wie viel er bewirkt, wie er Menschen heil machen kann, die ihr Vertrauen auf das setzen, was Gott ist und was er gesagt hat. So einfach ist das. Und wir haben es ja mit einfachen Menschen in Indien zu tun. Zu sehen, wie das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht vom Heil und was Jesus mit der Umkehr vom verlorenen Sohn so einfach weitergibt, dass das funktioniert und greift und Menschen erneuert. Großartig. Einfach. Glaube ist einfach. Also, einfach hat mit Offenheit zu tun. Gott kommt so offen zu uns und er fordert unsere Offenheit heraus. Natürlich wünschen wir uns alle das Leben ein bisschen klarer, weil wir so gestresst sind von dem Leben, wie wir es gerade erleben. Wir haben Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht nach Einfachheit und Schlichtheit. Und jetzt kommt's. Wir haben Sehnsucht nach Einfachheit, sage ich jetzt einfach mal so, weil, und ich habe das bei mir mit Großbuchstaben geschrieben, weil wir dafür geschaffen wurden. Gott hat uns für die Einfachheit geschaffen. Im Buch des Predigers, Kapitel 7, Vers 29, lesen wir, Gott hat den Menschen einfach geschaffen, sie aber suchen sich viele Künste. Luthertext, Lutherübersetzung, ein bisschen kompliziert, heißt jetzt in einer anderen Bibelübersetzung, deutschen, Gott hat den Menschen schlicht und einfach geschaffen. Er aber sucht viele Machenschaften und Berechnungen. Das heißt, der Mensch hat grundsätzlich einen Sinn für das Einfache. Er weiß, was Aufrichtigkeit ist, er weiß, was Ehrlichkeit ist und Wahrheit ist, Wahrheit sagen ist. Aber durch die Sünde ist das Denken und Verhalten so verdreht, dass der Mensch damit nicht mehr so leicht klarkommt mit der Aufrichtigkeit. Uns wurde ein Sinn gegeben für die Einfachheit, für die Aufrichtigkeit, für die Wahrheit. Also ich gehe davon aus, jeder von euch, von uns, weiß und spürt, was Aufrichtigkeit ist. Das schlagen wir sofort innerlich an. Dann merken wir, das ist echt. Oder das ist nicht ganz so durchsichtig für uns. Aber durch die Sünde wurde diese Anlage verbogen, verletzt und verschüttet. Und schauen wir uns um, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Vieles ist, wie gesagt, extremst kompliziert, fragmentiert, zerrissen, uneins, friedlos, hinterhältig, ungerade, unaufrichtig. Das ist die Sünde. In den meisten Fällen ist das Böse in der Welt komplex und verwickelt um drei Ecken und vielen Ecken. Lügen sind oft kompliziert. Also wenn jemand lügt, der muss ein gutes Gedächtnis haben, der muss sich immer wieder erinnern, was er gesagt hat. Wenn du aber diese Wahrheit sagst, ist es einfach, du musst immer wieder nur die Wahrheit sagen. Die Lüge, die Sünde macht das Leben kompliziert. Also, der Weg der Einfachheit und der Aufrichtigkeit ist ein Weg heraus, ein Weg im Licht und ein Weg der Klarheit. Also ganz Menschsein in einer zerbrochenen Welt bedeutet, den inneren Kompass wieder neu ausrichten lassen Richtung Einfachheit. Ich sage jetzt nicht, das ist die Lösung, aber der Weg geht in Richtung Aufrichtigkeit, Offenheit, Einfachheit, Schlichtheit, Gradlinigkeit. All die Qualitäten, die das Licht und die Wahrheit mit sich bringt. Also jetzt ist nicht die Raffinesse gefragt, das super geschult sein, ne, im Christlichen oder im Leben überhaupt oder wie man sich durchschlägt. Nein, nein, Aufrichtigkeit. Zweiter Teil des Vortrags. Die Landkarte, schraffierter Bereich, Oberflächlichkeit, da herauszukommen. Der Autor Richard Foster hat vor 50 Jahren etwa gesagt, ich habe das damals in einem seiner Bücher gelesen, die Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Als junger Mann dachte ich, richtig, ja, er hat es verstanden, also so empfinde ich es auch. Vieles ist so oberflächlich, so lapidar. Besonders als junger Mensch wahrscheinlich, als junger Mann ist man dafür empfänglich, für was hält, was es verspricht oder was ist klar, was ist oberflächlich. Und wie recht er hatte, was hätte er gesagt, würde er heute leben? Was würde er sagen, würde er heute leben? Es gibt ja mehr Ablenkung denn je. Das, wie schon gesagt, ein ständiger Zufluss von Informationen. Die Wahrnehmung und unsere Sinne werden überbeansprucht. Wir werden so auseinandergezogen, auseinandergezerrt in unserer inneren Wahrnehmung. Der Druck der öffentlichen Meinung, alles verlangt nach Aufmerksamkeit. So viel Gerede in der Welt, so viel Gerede, so viel Geschwätz manchmal und wenig Substanz, meine Meinung. So viel Geschwätz und wenig Substanz. So viel Dummheit und wenig Hilfe. Es wirkt so viel von außen auf uns, dass der innere Mensch, der Mensch, der wir wirklich sind, oder der geistliche Mensch oder der eigentliche Mensch, der sich danach sehnt, einfach sich selbst zu sein, der kommt kaum noch zum Zuge. Um ein gesundes geistliches oder überhaupt ein gesundes Leben zu haben, müssen wir darauf achten, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen, zu uns selbst zu kommen. Ich versuche das zu verdeutlichen. Als jemand, der Indien gut kennt und auch die indische Hauptstadt Delhi gut kennt, also wenn du heute, anders als vor 40 Jahren oder 30 Jahren, mit der Metro durch Delhi fährst, also vom Zentrum zu den äußeren Bezirken, du siehst überall Menschen, zigtausende von Menschen. Indien besteht aus Menschen. Und die sind manchmal nicht nur draußen, wenn du sie im Vorbeifahren siehst, die sind auch drin, im Abteil. Manchmal sind die Abteile von der Metro so vollgepackt, ja, dass man kaum noch Luft zum Atmen hat. Oder man kippt auch nicht um, weil alles so von allen Seiten sich bedrängt. Man reagiert drauf. Man braucht Luft zum Atmen und Bewegungsfreiheit. Und so ist das, wenn zu viel auf uns einwirkt von außen, uns die Luft nimmt, uns so bedrängt und immer noch was auflegt und immer noch ein neuer Kontakt und immer noch eine neue Anfrage. Wenn der Alltag zu vollgepackt ist mit Ereignissen, Verpflichtungen, wenn wir auf Dauerdruck funktionieren müssen, wenn wir kaum noch Zeit für die Ruhe haben und wenig Raum für die Spontaneität haben, wenn der Kopf nicht mehr frei ist, dann ist das nicht gesund, weil wir dafür nicht gemacht sind. Und wir werden von uns selbst entfremdet. Kennt ihr das, dass dann jemand sagt, boah, ich kenne mich selbst nicht mehr. Also die sind dann emotional so überfrachtet oder so in Anspruch genommen und fangen an, anders merkwürdig zu reagieren. Manche werden, wenn Leute ausgebrannt sind, ja, oder wenn bei denen die Luft draußen ist, die sind nicht mehr sich selbst. Das ist nicht gesund. Das ist ein Zustand, wenn wir zu sehr beansprucht werden, wenn alles zu eng auf uns einwirkt, wir werden entfremdet von uns selbst. Schauen wir mal ins Weltall. Andere Blickrichtung. Im Weltall. Die Sonnen, wissen wir, wie weit die Sonnen, die Gott geschaffen hat, voneinander entfernt sind. Also eine Galaxie sieht so klein aus, ne? Wenn man so Hubble-Teleskop-Bilder sieht, die bunten Galaxien, ach wie schön. Die Sonnen sind so weit voneinander entfernt, das können wir gar nicht begreifen. Allein in unserem Sonnensystem, wir sind hier auf der Erde und da hinten ist Pluto. Erde entfernt von Pluto, also dazwischen viel Leerraum, das sind 7,5 Milliarden Kilometer. Das ist viel. Gott war großzügig. Gott war sehr großzügig, als er den Kosmos geschaffen hat. Da ist viel Leerraum, viel Stille, viel Pause zwischen den Planeten. Ein sehr angenehmer Gedanke. Gott hat nicht alles eng gepackt. Anders, wenn man den Schrank eines Teenagers, also bei mir früher, öffnet, machst du auf und kriegst den Schrank nicht mehr zu. Alles kommt dir entgegengepurzelt. Sachen reingeworfen. Ich weiß, verschiedene junge Leute sind verschieden. Ich habe dann auch lernen müssen, es ist viel besser, wenn man Ordnung hält. Es gibt ein besseres Gefühl, es gibt mehr Planungssicherheit, wenn man mehr Ordnung hat. Ist alles besser. Wenn für alles einen Raum hat, ja, es einen Raum gibt, wenn alles einen Platz hat, ist doch viel schöner, viel praktischer. Also, wir wissen, es kann nicht gut sein, wenn wir unser Leben so vollstopfen, dass wir keine Distanz mehr zu den Dingen haben, die uns beschäftigen. Und wenn wir keinen Raum haben für das, was wir wirklich lieben. Wirklich lieben. Du hast mich nach meinem Hobby gefragt, mit Recht. Natürlich liebt man das Hobby. Ein Hobby anzugehen, das ist wie so wie Dessert essen, also Nachtisch essen, das ist toll. Da werden Kräfte frei, die werden sonst nicht so schnell geweckt. Wir brauchen Zeit für das, was wir lieben. Das braucht der innere Mensch. Was meint ihr, was der innere Mensch für Kapazitäten zur Liebe hat? Gerade der geistliche Mensch. Heute Nachmittag ist das Wort gefallen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und das ist so. Die Kapazität zu lieben, Liebe zu üben. Also Raum zu haben für das, was man liebt. Fängt da, dass man sich Zeit gewinnt und Zeit hat und Raum hat für das, was man im Innersten liebt. Wir kennen die Geschichte von Maria und Martha. Um das jetzt noch mal ein bisschen anschaulicher machen. Jesus kommt zu Besuch, da ist Maria und Martha. Martha ist gleich aktiv, alles noch mal schnell putzen, sauber machen, alles nett machen, Essen machen. Vielleicht soll ja auch gut aussehen oder schön nett hergerichtet sein. Jesus sieht, dass Jesus kommt, setzt sich gleich zu Füßen und findet das toll und spannend. Und hört zu und Jesus mag das. Also, dass jemand sich Zeit nimmt. Und es steht auch geschrieben, Maria hat das bessere Teil gewählt. Es hat ihr gut getan, diese Stille vor Gott. Also dieses auf Gott hören. Wurde bestimmt auch dafür kritisiert von Martha. Also tust jetzt im Moment nicht, du, was getan werden sollte. Machst dich schlank oder sitzt zu Füßen Jesu und hörst zu. Sie hat das Bessere gewählt. Ihr Lieben, sie hat eine Entscheidung getroffen und hat sich Kritik eingehandelt. Ich wüsste überdies von keinem meiner Vorbilder oder Mentoren, die ich hatte, die nicht kritisiert wurden, weil sie anders waren. Also unkonventionell manchmal oder zu persönlich im Glauben, nicht angepasst genug. Maria war alles, nur nicht oberflächlich. Ja, Maria war nicht oberflächlich. Sie war bereit, das in Kauf zu nehmen, also diese Kritik, einfach ein Leben zu führen, das nicht immer nur angepasst ist. Jesus selbst sagte, wenn du diese Stille brauchst, dann geh in dein, Matthäus 6, in der Bergpredigt, geh in dein Zimmer, in dein Kämmerlein, mach deine Tür zu und warte drauf auf den Vater, der ins Verborgene sieht. Er wird dich erhören und ist dir vergelten öffentlich. Ich finde das großartig. Also in der Stille kann Gott uns etwas geben und begegnen, was nachher rauskommt. Also was wir im Dunkeln, im Verborgenen hören, das lebt man heraus. Der Vater wird es vergelten, öffentlich. Also das ist die Schnittstelle zwischen so der Innerlichkeit und der Öffentlichkeit, sagen wir es so. Okay, also das wäre ein Ansatz, der Weg heraus aus der Oberflächlichkeit. Da fängt es an. Die Offenheit, die echte, wirkliche Offenheit vor Gott zu suchen und auszuleben. Ja, warum machen wir das nicht? Also wenn das so verheißungsvoll ist, das, was Maria gemacht hat im Vergleich zu Martha, warum machen wir das nicht einfach? Was hindert uns daran, ein stilles, ruhiges, gesättigtes Leben zu haben, das eine Auswirkung nachher hat? Es gibt viele Gründe, warum wir da gehindert werden. Und ich möchte abschließend einen Grund nennen. Abschließend heißt, ich führe das ein bisschen aus, weil es ein wichtiger Punkt ist. Was hindert dich und mich, so in der Stille vor Gott zu leben, dass er uns begegnet und erfüllt, dass wir Zeit haben, zu uns selbst zu finden, auf Gott zu hören? Ein verborgener Grund, und jetzt müssen wir noch einmal gut hinhören, ein verborgener Grund ist, die Angst. Angst. Furcht. Ist uns schon mal aufgefallen? Oder achte einmal drauf, wie oft Aktivitäten und Entscheidungen von Angst bestimmt sind? Also Teenager. Weil ich das so gehört habe. Eigentlich wollte sie am Nachmittag ein schönes Buch lesen, Tasse Tee trinken und dann hört sie von ihren Freunden, dass die sich treffen. Und dann hat die Person Angst, etwas zu verpassen und geht dahin, wo die Action ist. Die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, zu kurz zu kommen. Müssen wir uns selbst mal fragen. Also, oder die Angst, im Vergleich mit anderen schlecht abzuschneiden. Was tun wir nicht alles? Was produzieren wir nicht alles? Also nach außen. Wie geben wir uns nicht? Nur um nicht an Bedeutung zu verlieren. Was tun wir nicht alles aus Angst, nicht geliebt zu werden? Aus Angst, dass andere falsch über uns denken können. Also die Angst verwickelt uns in das, was oftmals in das, was uns nicht gut tut. Ein angstmotiviertes Leben verzettelt uns. Und das führt uns auch, vielleicht hauptsächlich, in diese Oberflächlichkeit. In diese elende Oberflächlichkeit. Gut pariert, dich gut präsentiert, guten Eindruck hinterlassen in diesem kurzen Leben. Das meiste richtig gemacht. Man kann dir nichts nachsagen. Aber gelebt, ganz und erfüllt gelebt, eine Krankenschwester hat mal aufgeschrieben, also meine Frau Bettina ist auch Krankenschwester und manchmal begleiten Krankenschwester andere in der Todesstunde. Also eine Krankenschwester hat mal aufgeschrieben, was Menschen auf dem Sterbebett gesagt haben. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Also das geht in Richtung einfaches Leben. Einfach du selbst. Den Mut haben, du selbst unter Gott zu leben. Und Gott ist der Garant. Er liebt es. Er liebt es, wenn er sieht, dass wir ganz uns selbst unter Gott werden. Er mag das. Vieles in unserem Leben ist so kompliziert, in der Psyche, so in Komplexen verborgen, weil wir den Mut nicht aufgebracht haben. Eine andere Person hat gesagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Manchmal haben Leute Angst, die Gefühle auszudrücken. Wir müssen nicht allen unsere Gefühle irgendwie jetzt präsentieren, das meine ich nicht. Aber auch mal Herz zeigen. In anderen Kulturen geht das leichter als bei uns, denke ich mir manchmal. Oder jemand sagt, ich hätte mir gewünscht, dass meine Familie mich wirklich gekannt hätte. Oh, das was Starkes. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Oh, das wünsche ich uns allen. Wisst ihr, der Glaube an Jesus Christus, das gute Evangelium, die mächtige Tat Jesu am Kreuz, die Auferstehungskraft, die Liebe Gottes, die uns so nahe kommt durch die Verkündigung des Evangeliums, ist so stark. Es reicht hin. Es reicht hin, ganz du selbst unter Gott zu werden. Es reicht hin, durch Schwierigkeiten hindurch. Vor einigen Jahren, ich war im Pastorendienst in einer großen Stadt, größeren Stadt, wurde ich an das Sterbebett einer älteren Frau gerufen. Älter heißt, war eine ältere Dame, um die 90. Ich habe es leider nicht mehr ganz gegenwärtig. Eine Frau, die im Leben viel geleistet hat. Also ein Name, wo man wusste, also das ist eine respektable Person, die wirklich viel geleistet hat. Für die Stadt und für andere. Aber das eine fehlte ihr noch. Das eine fehlte ihr, um ein ganzes Leben so zu führen. Oder ein ganzes Leben, mit einem ganzen Leben abzuschließen. Diese Erfahrung der Liebe Gottes, diese Einfachheit. Und sie wusste das, sie wusste auch, sie hat das deutlich gemacht, sie hat viel wusste das auch, dass sie starke Person, hat immer Stärke und Führungsstärke zeigen müssen, war immer vorne und hat viel geleistet. Aber da war ein Bereich, ein ganz wichtiger Bereich, der war nicht erfüllt. Sie kannte die Liebe Gottes so noch nicht. Und diese Person war bereit. Und ich habe ihr das erklärt und gesagt, bist du jetzt oder sind Sie jetzt bereit, das ganz einfach mal im Glauben zu klären? Also die Person war in dem Moment vorbereitet angesichts des Todes und sie hat ganz einfach gebetet. Also Glaubensgebet, Herr Jesus, ich weiß, letztendlich hast du mich geschaffen, bin ein Sünder, habe ein Leben ohne dich gelebt und brauche dich. Zu guter Letzt brauche ich dich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, war es doch. Diese Person wurde geistlich so erneuert, in dem Alter, dass das noch so geschehen kann. Was für ein Wunder. Die Kinder kannte ich gut, auch schon im fortgeschrittenen Alter gewesen. Die Kinder kannte ich. Sie meinen, was ist mit unserer Mutter geschehen? Sie konnte im Frieden sterben. Und hat noch ein volles Leben gehabt die letzten paar Tage. Ein ganzer Mensch in dieser kaputten Welt. Eine große Freude für die Kinder und Kindeskinder und für andere. So wie sie über den Glauben geredet hat. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch so etwas? Weil wir dafür geschaffen sind, für die Einfachheit. Für die Einfachheit der Liebe, der Annahme, des Nachhausekommens zu Gott, um ein ganzes Leben zu führen. Ja, das wünsche ich uns allen. Und so möchte ich den Vortrag abschließen. Und vielleicht tue ich das mit einem kurzen Gebet. Vater, wir danken dir, dass du so bist, wie Jesus Christus es uns gezeigt hat. Voller Liebe, voller Annahme. Und du möchtest uns begegnen, dass du uns befreist. Frei sein, geliebt sein von der größten Macht überhaupt, die uns geschaffen hat. Und ich bitte dich, dass du diejenigen, die das hören und dich so noch nicht kennen, dass sie bereit sind, ihr Leben zu öffnen, einfach zu werden und einfach und wirklich versöhnt werden mit Gott und dass du in ihr Leben kommst und zu ihrem Vater wirst. Möchte ich einfach bitten, dass du diesen Menschen nachgehst und dass du uns allesamt weiter so führst, dass wir erkennen dürfen. Du hast uns dafür gesetzt und bestimmt, ein ganzes Leben zu führen, ganz uns selbst und ganz unter Gott, Christus, dem Herrn. Amen.